Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Fix.
Alexa.
Snap.
One Password. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Abend mit der Nummer 1517. Und wir sind heute wieder zu dritt da. Zum einen sage ich ein riesengroßes Hallo in noch Richtung Deutschland. Hallo Achim.
Genau. Hallöchen. Und heute zur Abwechslung mal wieder im Büro. Nicht auf der Couch, auf dem Boden.
Es klingt größer bei dir, ja.
Wollte ich gerade sagen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen halliger. Da kann ich leider nichts machen.
Genau. Auch begrüßen wir aus dem wunderschönen Wien. Oder ist da überhaupt schön heute? Den Jan.
Hallo, naja, schön, ja, stürmisch, regnerisch, aber zumindest wieder warm, das ist schon mal ganz gut, mir geht der Winter schon ein bisschen auf die Nerven. Ah, wir müssen heute schneller machen, weil meine Switch kommt vielleicht noch am Abend, also zack, zack, zack.
Ja, die Switch ist ja schon beim einen oder anderen Hörer von uns eingetroffen, der hat jetzt auch keine Zeit mehr zum Geek Talk hören, nehme ich doch mal an.
Was ein Glück, dass wir nicht live sind heute zur Abwechslung.
Das kann es manchmal sein, genau. Dann würde ich doch sagen, kommen wir zum heutigen Sponsor, denn die heutige Folge wird gesponsert von Wire, der sichere Messenger für private und berufliche Kommunikation.
Ganz genau. Und der wurde jetzt auch geupdatet. Also ich habe zumindest das Update jetzt gerade gefahren. Und was mir da besonders gut gefällt, ist, dass es jetzt endlich eine Textsuche gibt. Also ich kann in den Chats nach einem bestimmten Text suchen, was für mich zumindest echt hilfreich ist, da ja in sehr langen Chats auch oft nochmal eine Diskussion aufkommt und da kann man mal eben schnell suchen, ob man das nicht schon geklärt hatte.
Genau, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Feature. Auf was ich nochmal ganz dezidiert eingehen mag, gerade die Woche wieder ein wichtiges Thema. Wir hatten wieder sehr viele Hacking- und Sicherheitsthemen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Wire ist sicherheitsgetestet, also es gab ein Sicherheitsaudit Anfang des Jahres, das sie sehr, sehr positiv bestanden haben. Der komplette Code ist auf GitHub einsehbar, das heißt, jemand, der sich auskennt, kann da auch mal nachlesen und schauen, wie die das machen. Und eine Frage, die ich von einem Hörer bekommen habe, ob es in Wire selbst Werbung gibt. Nein, gibt's nicht. Wir haben vorher auch schon ein bisschen gesprochen. Wir kennen nicht so wirklich irgendeinen Messenger, der selbst Werbung integriert hat. Mal ist irgendwie mit Ausnahme irgendwie von Twitter oder so, die halt ein bisschen Werbung in Tweets hineinstreuen, aber nicht in die Unterhaltungen. Wire selbst hat eben auch keine Werbung, also auch nicht in der Nachrichtenübersicht, sondern generell werbefrei.
Wire gibt's auf diversen Plattformen zum Gebrauchen, sei es von iOS über Android, was es noch alles anderes gibt, geektalk.wire.com, da habt ihr die Auflistung der ganzen Möglichkeiten oder besser gesagt Plattformen, auf denen ihr Wire nutzen könnt. Besten Dank an der Stelle und wir gehen gleich über zu unseren Kurzthemen. Was haben wir damit drin? Diesmal keine internen Themen, sondern Bitcoins. Jan, da hast du was mitgebracht.
Ja, geht jetzt eh schon seit so 2-3 Monaten ungefähr. Der Bitcoin-Kurs ist massiv am Steigen und ist mittlerweile auf seinem historischen Höchststand. Wir waren teilweise schon irgendwie bei über 1200 US-Dollar je Bitcoin. Irgendwo bewegen wir uns aktuell so irgendwie zwischen 1,150 und 1,200. Jedenfalls ja, irre wahnsinnig hoher Wert nach dem großen Rückfall durch den Mt. Gox-Skandal damals quasi. Ging der Bitcoin jetzt aber halt immer wieder stetig und stetig nach oben und aktuell sieht es auch nicht so aus, als würde der irgendwie Halt machen, bleibt sehr spannend. Trotz allem immer die große Warnung, auch wenn Bitcoins quasi so als alternative Währung postuliert werden und teilweise auch als Zahlungsmittel mittlerweile angenommen werden. Ich glaube auch bei dir in der Schweiz wird das auch, Martin, irgendwo, ne?
Wir haben eine Gemeinde, bei der das akzeptiert wird. Wir können über diverse Möglichkeiten Bitcoins rauslassen aus Automaten, ja doch. Gibt schon Möglichkeiten.
Aber trotz allem unterliegt diese Währung halt deutlich höheren Schwankungen als allem anderen. Das heißt, wenn man nicht unbedingt weiß, was man da tut, ein sicheres Anlageprodukt sind Bitcoins nicht. Das ist eher risikobehaftet und nicht irgendwie jetzt so sicher. Das unterliegt größeren Schwankungen.
Und fair enough, also ein sicheres Anlageprodukt gibt es in dem Sinne ja eh nicht. Beziehungsweise wenn sie sicher sind, dann werden sie auch keinen Gewinn abwerfen.
Das ist immer so, genau. Bitcoins auf dem Allzeithoch. Ist nicht auch die Apple-Aktie auf dem Allzeithoch aktuell?
Das ist sicher ein sichereres Anlageprodukt als Bitcoins. Habt ihr welche?
Bitcoins?
Mhm. Nee. Hatte ich noch nie. Nee. Du hast welche?
Ich weiß aber nicht mehr wie viele. Das war irgendwie so zu Spaßzeiten, wo die Bitcoin nichts wert waren. Das war irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr, nachdem da dieser Typ sich diese Pizza für irgendwie 100 Bitcoin verkauft hat oder gekauft hat. Es ist ewig lange her, weil ich habe noch irgendwo welche herumgurken und jedes Mal denke ich mir, ich muss mir das mal angucken und die, glaube ich, verkaufen, wenn die so viel wert sind.
Dann solltest du nächstens. Es gibt Neuigkeiten zu Cloudbleed. Was ist da passiert?
Ja, Stichwort vorher schon irgendwie Sicherheitsthemen, die es die Woche gab. Da gab es gleich zwei große, meiner Meinung nach. Das erste war, dass das Content Delivery Network Cloudflare eine Sicherheitslücke hatte, offensichtlich. Da wurde der Heartbleed OpenSSL Bug, den wir schon kennen, ausgenutzt. Und so sind unheimlich viele sicherheitsrelevante Dienste, also Daten quasi ins Internet gekommen. Ja, was ist Cloudflare? Cloudflare ist ein riesen Content Delivery Network, das quasi so ein bisschen versucht, das Ganze sicherer zu machen. Einerseits routet es irgendwie HTTP-Links in HTTPS-Links um. Auf der anderen Seite, ja, im Endeffekt eben viel so Sicherheitsthemen, ja. Und versucht da eben sehr viel zu verschleiern, wo man es vielleicht auch so ein bisschen kennt. Bei Internetseiten, die vielleicht mit DDoS-Attacken rechnen können, teilweise legale Seiten, auch im Darknet oder in, sagen wir mal, dunkleren Bereichen des Internets ist es auch recht beliebt. Man kennt das früher sicherlich auch von der einen oder anderen Pirate Bay Seite oder Abwandlung nachher, dass diese Torrent-Tracker dann auch teilweise mit Cloudflare gesichert waren. Ja, die Woche eben große Sicherheitslücke, sehr viele Daten rausgefallen, die Daten von 5 Millionen Webseiten. Eben gerade, wenn einem Sicherheitsanbieter sowas passiert, ist das ziemlich blöd. Da setzen auch einige so Passwortmanager übrigens drauf, zum Beispiel OnePassword oder OCupid, wobei das ist kein Passwortmanager. Uber setzt auf Cloudflare, Fitbit sitzt auf Cloudflare. Also das sind jetzt nicht so kleine Firmen und Dienste, die der Cloudflare vertrauen. Und ja, schwieriges Thema.
Ein zweites Sicherheitsthema hatten wir eigentlich schon mal vor kurzem mit Kinderzimmern und intelligenten Spielzeug. Jetzt gibt es ein weiteres Sicherheitsleck. 2,2 Millionen Sprachdateien wurden ins Internet gesetzt.
Ja, schlaues vernetztes Kinderspielzeug, das, wo man auf Mikrofone zugreifen darf. Da gab es ja letzte Woche eine recht lustige Entscheidung in Deutschland, dass sowas verboten wurde, weil es als illegale Abhörmaßnahme gewertet wurde, weil das Ding ja nicht mal irgendwie leuchtet oder auf sich aufmerksam macht, wenn es aufzeichnet. Kann die Entscheidung persönlich sehr gut verstehen. Naja, das Problem ist halt eben, viele solche Sachen sind halt unheimlich unsicher. Und da dürften ein paar fündige Hacker einfach auf irgendwie Sprachdateien zugekommen sein, haben 2,2 Millionen Sprachdateien aus Kinderzimmern quasi erbeutet und erpressen jetzt die Hersteller mit der Veröffentlichung dieser Dateien, was natürlich gerade eben, wenn es um Kinderzimmer und Co. geht, extrem heikel ist. Ich meine, klar, dass die Leute da sofort auf die Barrikaden steigen und emotional werden, verstehe ich, würde ich auch. Ja.
Geht's da wieder um VTech? Die waren ja schon mal mit so einem Sicherheitsleck gesegnet.
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wenn es geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es VTech ist. Machen die Kinderspielzeug so?
Die machen eine Tonnen Kinderspielzeuge. Also meine Kleinen haben Tagebücher von denen digital, die haben Fotoapparate von denen, die haben ein extrem großes Sortiment, die haben Smartwatches, Achim.
Es geht um Spiral Toys und das Viech selber heißt CloudPad eben und kostet 40 US-Dollar.
Ist so ein Plüschtier, das ein Chip drin hat, wie ich gerade sehe.
Ja, eigentlich ein süßes Teil. Wobei auf der anderen Seite, weil ich gerade meinte, ich würde da auch irgendwie auf die Barrikaden steigen. Ich muss gestehen, so viel Aluhut hätte ich würde meinem Kind sowas auch nicht schenken.
Meine Kinder haben Furbies.
Naja, die haben ja kein Internetmikrofon, oder?
Die haben kein direktes Internetmikrofon, aber die haben eine App, über die du Texte einsprichst, die dann zum Furby gehen.
Echt schon? Wahnsinn.
Also schon, den gibt es schon seit 3 Jahren. Ich glaube, der steht so lange rum. Also nicht nur rum, sondern wird auch immer wieder mal gebraucht.
Nee, ich bin in der Jüngste, ich kenne Furbies noch aus meiner Kindheit und da war nichts mit App oder so.
Achim, du darfst ja aktuell die Daily machen in dieser Woche. Mhm. Und da gibt es ein Thema, was ziemlich, du versuchst nicht allzu stark dran zu nehmen, das ist die MWC, der Mobile World Congress.
Ja, was willst du halt über schwarze Glasblöcke reden, die alle gleich aussehen?
Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt hier so eine Liste mit circa 20 Artikeln links vor uns von Firmen, von denen wir schon vieles kennen und weniger viel. Und was hat für dich am meisten rausgestochen von den Produkten, um jetzt da nicht auf jedes Einzelne einzugehen?
Oh ja, Mann, das Spannendste, zumindest eigentlich vom Berichten her, oder was halt nicht von mir vom Berichten, aber was mir jetzt persönlich noch aufgefallen ist, dass am meisten darüber geredet wird, ist dann ja echt tatsächlich das Nokia 3310, also hier die Neuauflage, wo ich immer noch keinen Sinn drin sehe. Ja, ich sehe auch durchaus den Retro-Trend und hier, dass es so ein altes Flip-Phone oder so nochmal ganz hip ist, aber da kannst du dir echt einfach die Teile von eBay holen und fertig aus. Ich meine, da haben sie jetzt noch das haben sie jetzt so leicht angepasst vom Design. Und ich meine, das 3310 war noch nie schön, fand ich. Also, naja.
Ist zumindest jetzt schöner, als es früher war. Irgendwie.
Weder noch.
Ja, eben weder noch, aber wenn man entscheiden müsste, würde mir das Neuere besser gefallen als das mit den komisch in die Spitzen verlaufenden Tasten irgendwie. Nee.
Und ja, und wenn man halt mal von den ganzen hier, wie gesagt, ja, das nächste Smartphone und die sehen alle gleich aus, da sind minimalste Unterschiede. Ich finde es halt echt langweilig. Da finde ich noch am spannendsten von Sony das Xperia Touch, was halt ein Projektor ist, der halt ja, mit einer Bedienoberfläche irgendwo an die Wand projiziert, mit der man dann interagieren kann. Also halt sein Wetter irgendwie angucken, seine Musik steuern. Das finde ich eigentlich ein ganz witziges, nettes Gerät. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da Spaß dran hätte und ja, mir zumindest ein paar Ideen daraus konstruieren könnte, wo ich es einsetzen würde.
Wo du es dann einsetzen könntest, wenn aus dem Rahmen fallen, würde da ja auch BlackBerry noch dazu passen, oder? Jetzt rein von den Glasplatten und nur Touch.
Gut, weil sie eine Tastatur dran haben. Genau. Sieht es aus wie jetzt andere BlackBerry in Anführungsstrichen.
Ja, ansonsten ist das so nichts wirklich mitgenommen von den anderen Themen.
Nee, also deswegen ist es halt auch, ist ja nicht so, dass ich es bewusst extra aus dem Daily rausgenommen habe, aber ich fand da halt wenig Spannendes. Das ist es halt einfach.
Hat sich der Jan irgendwas rausgeguckt, was ihm speziell gefallen hat? Oder nicht nur gefallen, einfach aufgefallen ist?
Smartphone-technisch muss ich gestehen, nicht wirklich, wobei ich das ganze Thema nachher zumindest mal gern kurz zusammenkehren würde, noch in 10 Sätzen, wenn es geht. Das 3310 werde ich mir kaufen. Sage ich gleich vorweg, also Erklärung, weil du meintest, Achim, warum? Ich habe immer irgendein Dumpphone mit, meistens irgendwie beim Sport oder sonst irgendwo und immer auch irgendwas GSM-mäßiges. Meins ist, glaube ich, irgendwie schon 10 Jahre alt, will das kaputt, das kostet 50 Euro. Ach Gott, ist okay, kosten die anderen auch irgendwie ein gebrauchtes auf den kaufen, will ich mir nicht, könnte ich aber auch, da hast du recht. Und ja, da finde ich den Kultfaktor einfach lustig. Wozu man das sonst braucht, ja, sehe ich auch ein bisschen fraglich. Mich haben die ganzen Notebooks und Tablets ein bisschen mehr überrascht, muss ich gestehen. Da fand ich ein paar interessante Sachen dabei. Die neuen Lenovos mag ich alle sehr gerne. Die Yogas haben sie relativ schick überarbeitet. Davon gibt es jetzt eines sogar mit Grafikkarte und das finde ich wirklich beeindruckend, mehr oder minder. Ich meine, klar ist jetzt nicht irgendwie eine High-Grade 1080 GTX oder so, ja, die auch die Woche vorgestellt wurde.
Also kann ich da keine Oculus Rift dran stecken?
Nee, wird nicht reichen, aber es reicht halt mal schon mindestens wieder so ein bisschen mehr für Games, beziehungsweise wenn wir jetzt böse sein will, könnte man sagen, na, es reicht einem teuren MacBook Pro das Wasser und kostet irgendwie nur 500 Euro, ja, weil das sind halt auch nicht mehr extrem schlechte Karten drinnen, wenn überhaupt. Ja. Und so ein kleines Convertible mit Grafikkarte finde ich schon recht schick und die kosten auch echt nichts. Dann das kleinste Modell, dieses Mix heißen die, haben es jetzt auch abgedatet vom 310 auf 320, das hat jetzt eine vernünftige Tastatur, hat auch LTE, kostet auch nichts, finde ich sehr schick. Da ähnlich die Samsung-Tablets, die es da jetzt neu gab die Woche, das Tab S3, gefällt mir sehr, sehr gut und finde ich einen sehr realistischen Surface-Klon, muss ich gestehen, für die sowas wollen, mich interessiert die Kategorie momentan dann halt sehr stark. Porsche hat dieses Designbook vorgestellt, das ist auch so ein potenzieller Surface-Killer, zu einem irren Preis.
Ja, was ich persönlich ja also auch noch echt nicht schön finde und dann der Preis 2,8.
Ja, also ich war total schockiert, ich finde es auch hässlich und ich mag Porsche-Design sehr. Du hast einmal auch gemeint, du auch, ne?
Ja.
Ich mag Porsche-Design total gerne, finde es aber total un-Porsche-mäßig und echt hässlich. Und den Preis verstehe ich auch gar nicht, weil er ist jetzt nicht mal drin, dass du sagst, okay, das ist halt die Hardware. Ne. Also versteht irgendwer von euch den Preis? Ist da irgendwas Tolles drin? Habe ich irgendwas übersehen?
Da ist was drin. Das heißt Porsche Design. Das ist außen dran.
Das ist ja nicht drin.
Das eben, das ist nicht drin, das ist drumherum. Drin ist nichts Spezielles, nee.
Also das Lustige ist, wir haben ja schon Elektrohändler hier geschickt, Vorbestellung bestartet nächste Woche und sichern sie sich ihr Gerät. Und ich dachte, wer kauft das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sehe da echt nichts Spannendes dran.
Wahrscheinlich derjenige, der sich im Dezember ein Huawei Mate 9 Porsche Design gekauft hat. Das war ja auch doppelt so teuer wie das normale Mate, gefühlt. Und hatte ein bisschen mehr RAM, glaube ich. Nee, nicht mal. Nee, stimmt gar nicht. Nee.
Ja, ein bisschen mehr Speicher, ne? Zumindestens.
128 Speicher, genau, das war's ja. Nicht RAM.
Also ich muss sagen, das verstand ich noch so halbwegs, weil A, fand ich das nicht so unsexy und B, fand ich glaube ich irgendwie 200 Euro für ein Gerät, dass es ja nicht so teuer ist. Ja? Hätte ich mir das Mate 9 gekauft, hätte ich mir das glaube ich sogar tatsächlich überlegt. Kurz nur, weil ich hätte dann auch keinen Sinn darin gefunden, aber okay. Aber da, ich meine, du kriegst ja vergleichbare Geräte für 2000 Euro weniger. Ja? Und was ich eigentlich auch ganz, ganz schick fand, ist die Kooperation von Samsung mit der Firma Stettler. Sind das Deutsche, Achim?
Ja, ich meine, das sind Deutsche. Die war übrigens, die ist zweimal kurz vor Toresschluss aus der Daily-Folge rausgeflogen. Die fand ich auch ganz spannend. Wollte ich mal kurz mit reinnehmen.
Die bringen jetzt so einen Smartphone-Stift, der echt ausschaut wie ein Bleistift. Finde ich total herzig, gefällt mir unheimlich gut. Ich mag auch so dieses Bleistiftgefühl so gerne, da mag ich auch den Apple Pencil so gerne und alle anderen fühlen sich immer so ein bisschen an, finde ich. Aber der gefällt mir wahnsinnig gut. Das finde ich mal wieder eine nette Idee.
Wie lange hat das Teil an Akku?
Ich habe, muss ich gestehen, nicht großartig viel darüber
gesehen. Weiß man das?
Keine Ahnung, aber am Akku hat man diese Stifte heutzutage doch sowieso nicht mehr, oder?
Ich dachte nur, weil es so klein ist, also bleistiftartig, deshalb. Wie lange das da der Akku hält?
Ich habe dieses Lenovo, wie heißt das? Schau, so viel verwende ich. Das Yoga-Book habe ich mir zugelegt. Siehst du, soll ich mal einen Testbericht schreiben? Der Akku lädt genauso schnell wie der Apple Pencil. Der hält nicht ewig, tut der Apple Pencil aber auch nicht. Aber das ist wurscht, weil wenn du das irgendwie eine Minute ansteckst, kannst du ihn eine Stunde verwenden, nachher lässt ihn voll durch, erledigt. Ich nehme mal an, dass das bei dem Samsung-Ding genauso sein wird.
Es bleibt zu hoffen, eben dass von der Grundfläche schon weniger ist. Sonst noch etwas aufgefallen?
Ja, eine Kleinigkeit, das ist aber ein Follow-up, kommt mir gerade noch. Xiaomi hat das Mi 5C vorgestellt, völlig uninteressant, braucht man sich drüber reden, im same old Smartphone wie überall. Aber das hat das erste Mal den SoC Search S1, heißt das. Das ist genau das, was wir halt schon mal geredet haben. Xiaomi baut jetzt auch endlich seinen eigenen Chip. Ging relativ schnell, war ich überrascht. Ich meine, die Gerüchte sind jetzt irgendwie 3-4 Wochen alt und ich hätte nicht geglaubt, dass sie zu MWC schon das erste Gerät auch tatsächlich zeigen und in den Handel bringen, dass das kann, ne? Wie spannend der ist, muss man halt noch gucken. Irgendwie großartige Werte, dazu gibt's noch keine.
Genau, und ganz wichtig, die darf man nicht mit Samsungs Eigenentwicklung und Apples Eigenentwicklung und Huawei's Eigenentwicklung vergleichen, weil das sind ja nur Mittelklasse-Prozessoren. Keine High-End-Prozessoren, die sie da entwickelt haben. Ja, noch nicht.
Genau, noch nicht, ja. Dabei mal, ja.
Nicht dabei, das wussten wir aber vorher schon, war Samsung mit dem S8. Da kommen wir dann Ende des nächsten, Monats dann dazu. Nee, Ende diesen Monats wahrscheinlich dann in den News-Folgen ein bisschen mit dazu. Ansonsten habe ich nicht viel mehr gesehen. Huawei hat ihr Neues vorgestellt, das P10 sowie das Plus, was ja nächstens in Verkauf kommt, sowie die neue Uhr, die sie haben.
Kleine Unterbrechung, Entschuldigung, zu dem Huawei P10, falls euch das interessiert, bestellt euch's vor, da bekommt ihr diesen Leica Snap, heißt das dazu, das ist so eine, wir haben die geheißen Polaroid-mäßiges Ding quasi, wo du diese Fotos irgendwie halt so schnell ausdrucken kannst, zumindestens. Der ist gar nicht so günstig und der ist echt nicht schlecht, den habe ich mir neulich zufällig im Laden angesehen. Den kriegst du als Vorbesteller gratis dazu in Deutschland. Also falls irgendwie da jemand Interesse hat, schaut, dass es vorbestellt, dann kriegt ihr das Ding.
Genau, müsste aber schnell sein, da die ja schon nächstens in den Handel kommen und geht nur, glaube ich, beim Mediamarkt in Deutschland. Bin jetzt aber nicht sicher. Doch, Mediamarkt war es, glaube ich.
Wir haben es verlinkt in den Journals.
Genau. Und eben die Uhr, die sie vorgestellt haben, haben sie wie Apple auch gemerkt, man muss mehr Richtung Fitness gehen. Das hat man da ganz stark gesehen. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten, oder? Oder von der MWC weg?
Ja, wir haben halt noch ein paar Links in den Shownotes, da kann man sich durchlesen, was wir noch so an der Grenze fanden als interessant. Aber ansonsten können wir es auch schließen, denke ich.
Würde ich sagen, www.geektalk.ch, da findet ihr die vom Achim erwähnten zusätzlichen Links mit drin. Zu Beginn der Woche, also vom Sonntag auf den Montag, war ja ein großes Event für die Filmbranche. Da wurde wieder mal die Oscars vergeben. Die hatten auch Promotion nötig.
Ich könnte jetzt stundenlang über die Oscars reden. Hat den einen Gag müssen wir jetzt bringen für alle, die es nicht gesehen haben. Das mit den Preisen, mit den Kuverts und so mitbekommen.
Am Montagabend auf YouTube. Achim, hast du es geschaut?
Ja, nicht geschaut, aber halt, es wurde ja im Frühstücksfernsehen erwähnt.
Dass da die falschen Preisträger quasi auf die Bühne geholt wurden, weil das falsche Kuvert gegeben wurde. Die waren allerdings Gott sei Dank eh sehr, sehr zurückhaltend schon und haben dann den Preis weitergegeben. Das war La La Land, die den falschen Preis quasi bekommen haben. Die hatten aber eh schon so viel gewonnen. Was halt sonst auch noch gewonnen hat, war Manchester by the Sea. Eben quasi das Drama, hinter dem Amazon steckt. Auch die Filmbranche hat den mehr oder minder Folge getragen und hat den Jeff Bezos schon im Oscar-Opener erwähnt und irgendwie Amazon erwähnt und halt die Streaming-Dienste erwähnt. Heißt auch, die haben den Schuss gehört und erkannt, dass da jetzt quasi mehr oder minder neue Player auf den Markt kommen und die Filmstudios Konkurrenz, Mitbewerber, so wie sie es präsentieren, würde ich sogar fast sagen, positiv auffassen, dass die jetzt kommen, mehr oder minder, oder sich zumindest zu verkaufen. Aber ja, im Endeffekt, wir haben die ersten Streaming-Oscars, meiner Einschätzung. Ich glaube, da werden viele folgen. Wie seht ihr das?
Ja, also ich glaube, das wird zu ein größeres Thema gemacht, als es eigentlich ist. Denn gefühlt, so 80% kein Halbwissen, 20% Halbwissen, würde ich auch durchaus wetten, dass HBO auch schon mal den einen oder anderen Oscar bekommen hat. Und letztendlich, HBO war halt einfach ein Pay-TV-Sender, so gesehen, ja früher. Der hat da nur einfach Filme gekauft und dann für Geld den Kunden vorgespielt. Und dann haben sie mit Eigenproduktion angefangen und haben ja auch mal Filme in Kinos gebracht, genau wie MTV auch. Wenn man sich das betrachtet, dann ist das einfach nur, sag ich mal, die nächste Welle einfach mit einer anderen Technologie, die eh schon in den 90ern begonnen hat.
Ich glaube aber, HBO hat nie einen Oscar bekommen, weil da haben sie letztes Jahr ja auch so gehypt oder vorletztes, dass sie das erste Mal einen Globe für Game of Thrones bekommen haben.
Ja gut, einen Golden Globe für eine Fernsehserie und so zu kriegen, aber ich meine, mich würde es nicht wundern, wenn die halt einen Oscar für, was weiß ich hier, Special Effects oder sowas auch bekommen haben für irgendeinen Film. Ich meine, es gibt ja ohne Ende Filme. Also nicht Filme, also Oscars.
Ja.
Deswegen würde mich auch nicht wundern, dass MTV, wenn MTV-Studios meinetwegen irgendein, was weiß ich hier, Special Effects, Animation oder auch Musik, haben wir dann im Klischee, wenn es MTV ist, wenn die nicht auch schon zufällig irgendwann mal einen Oscar bekommen haben. Oder zumindest beteiligt waren an der Produktion.
Und sie waren schon mehrfach, zumindest Achim, schon mehrfach nominiert. Gewinner habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Aber nominiert waren sie schon mehrfach mit Eigenproduktion auch, ja. Also so gekauften Produktionen.
Gut, aber diesmal haben wir halt wirklich einen Streaming-Anbieter in Major-Kategorien quasi, ne?
Wenn man jetzt ganz genau sein möchte, haben sie sich ja nur die Rechte gekauft.
Ja, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ich will das auch gar nicht runterreden, aber der Punkt ist halt, das ist nichts anderes als eine ähnliche Welle, die halt vor 20, 30 Jahren, oder eher vor 30, 40 Jahren mit Privatsendern kam. Die dann halt auch Sachen auf einmal ins Kino gebracht haben, wo auch keiner gedacht hat, dass sie überhaupt ein Kinofilmprojekt produzieren. Und jetzt mal überhaupt grob viel gesprungen, ob sie einen Oscar kriegen oder nicht.
Treten wir mal ein in das Thema Dystopie. Glaubt ihr, dass wir in Zukunft Oscar-Filme haben, die du dann nur exklusiv auf einem Streaming-Anbieter sehen kannst, ähnlich wie deren Exklusivproduktionen bei Serien?
Du kannst ja mittlerweile auch Netflix-Produktionen auf DVDs kaufen.
Ja, weit später.
Weiß den Zeitpunkt nicht, ob das eine aktuelle war. Ich habe nur vor kurzem irgendwas gesehen. Ich weiß nicht mehr, was für eine Serie das war, aber die haben sie ja dann als DVD verkauft.
Ja,
aber
das heißt dahingestellt, das war ja nicht meine Frage. Glaubt ihr, dass das sowas dann mal wirklich nur als Exklusiv-Content rennt und quasi Oscar für Exklusiv-Content, der auch exklusiv bleibt, geben wird?
Nein, weil ein Oscar sich ja auf Filme bezieht, die auch im Kino laufen.
Die im Kino laufen müssen, genau.
Das ist, glaube ich, eine Grundlage, die festgelegt ist. Da muss so und so viele Tage mindestens in einem Kino gewesen sein.
Ja, aber danach dann quasi?
Da hat damals der Typ da, der diese Aufklärungsdokus macht in Amerika, hat ja auf einen Oscar verzichtet. Er hat den ziemlich sicher einen bekommen, aber hat darauf verzichtet, weil er da die DVD, also den Film als DVD rausschmeißen wollte, dass möglichst schnell viele Leute davon erfahren. Ach, wie heißt er? Michael Moore, genau.
Ja, aber nachher dann quasi in Verwertung?
Nee, also im Endeffekt ja, dann das ist dann doch nur wieder ein anderes hier exklusives Zeitfenster und danach halt, selbst wenn es nicht für einen anderen Streaming-Anbieter anbieten, dann verkaufen sie es auf DVD oder Blu-ray. Genau das, was Martin vorhin gesagt hat.
Okay, also ich glaube nicht, dass...
Das haben wir jetzt aber ja auch schon teilweise. Also ich meine, du kannst den Film ja jetzt, wenn er aus dem Kino raus ist in Deutschland, dann kannst du ihn erstmal nur auf Sky gucken.
Genau.
Dann wird er verkauft auf DVD und dann geht er ins Free-TV. So, und dann wird halt Sky einfach durch einen Streaming-Anbieter in meinem Beispiel ersetzt.
Das hieß ja, gleichzeitig wie als DVD gehen sie auch dann bei Apple und bei Amazon in den Verkauf oder ins Verleih. Und sobald die DVD-Geschichte durch ist und eben dann die Free-TV-Geschichte kommt, fliegt das Ganze wieder raus, weil zwischen noch irgendwie dieses Pay-TV die andere Geschichte dazwischen ist. Da gibt es so gewisse Rhythmen. Und ich denke nicht, dass sich Amazon, dass da die Streaming-Dienste sicherlich das alte Geschäft auch mitnehmen werden.
Eben mit DVD. Ich glaube, das ist einfach auch irrelevant, weil halt so ein Film, also da reden wir ja wirklich von Einzelfilmen, dass die mal zwei Oscar-Filme haben und die würden sagen, wir behalten die für uns und wir kaufen die eben nicht. Da ist der Anreiz ja total niedrig, dass du das Interesse finden musst, dass eine Person auch den Film unbedingt sehen will oder muss. Im Gegensatz zu dem, was ich durchaus nachvollziehen kann, wenn du eine erfolgreiche Serie aufbaust, die nur auf deiner Plattform läuft.
Das ist wiederum etwas anderes, ja.
Gefällt mir. Weil ich habe die Woche die so ein bisschen mit dem Künstlerfeuilleton quasi diese Befürchtungen quasi überall gelesen, wo ich mir dachte, okay, ich kann mir das nicht vorstellen, weil die arbeiten unterm Strich auch alle nur wegen einem, nämlich wegen Kohle. Und B, jetzt mal ganz ehrlich, Oscar-Filme und erfolgreiche Filme sind halt sehr oft zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Weil Kassenschlager sind die drei Hauptabräumer sicherlich alle nicht. Und die werden jetzt vielleicht wieder interessant werden, wenn sie einen Oscar gewonnen haben und dann aber auch nicht für ewig. Habe ich am besten bei uns gesehen, wie wir den Auslands-Oscar für die Fälscher damals gewonnen haben. Der lief im Kino 4 Monate lang und kein Mensch hat ihn gesehen. Nachdem wir den Oscar dafür bekommen hatten, gab es irgendwie das 10-fache an Zuschauern, weil dann wurde er wieder ins Kino gebracht. Weil dann plötzlich hatte er einen Namen und im eigenen Land war der schon nichts wert. Ja? Aber auch da war es weit weg von irgendwelchen anderen Produktionen aus unserem eigenen Land, die wesentlich erfolgreicher waren. Und auch da jetzt La La Land, Manchester by the Sea und Moonlight, das werden nicht die Filme sein, die im Kino jetzt die großen Gewinner einspielen. Das sind ganz andere Titel, so oder so. Nicht, dass die jemanden interessieren würden, glaube ich.
Ja, halt kurz wieder nachdem das die Verlosungen sind, weil sie wieder ins Kino kommen, aber eben nicht in dem Umfang wie große Produktionen. Wollen wir zu Pokémon übergehen? Achim, da gab es das eine oder andere Neue dazu.
Ja, keine großen Brüller, finde ich. Es gibt jetzt seit Montag, wo der Pokémon-Tag war und auch der Rosenmontag passenderweise, Pikachu mit dem Partyhut, den man übrigens, was kann ich mich jetzt verifizieren, weil ich es heute gemacht habe, den man auch zu einem Reitschuh mit einem Partyhut entwickeln kann.
Das heißt, du hast schon wieder so viele
aber von denen. Aber außer dem Partyhut kein Unterschied. Von den Pikachus? Mhm. Ich hatte eh noch genug Bonbons, also brauche ich ja nur zwei. Also einmal den Pikachu mit dem Partyhut, den ich behalte, und dann einen, den ich entwickle. Ich habe auch, fair enough, erst drei Partyhut-Pikachus gefangen. Hat mir aber auch keine Mühe gegeben.
Ach, traurig. Ich habe keinen.
Also bei mir hier am Phoenixsee, wo mein Büro ist, da tauchen am Tag auch 2-3 auf.
Okay. Ja, nö. Ich war... Ne, meine Frau hat irgendwie heute ein bisschen länger in der Innenstadt unterwegs gewesen und hat auch nie einen gefunden. Also irgendwie, entweder machen wir was falsch oder ich habe keine Ahnung.
Also gefühlt sind die halt auch weitaus weniger. Also die haben halt einfach nur ein Partyhut auf, tauchen nicht großartig öfter auf, im Gegensatz zu dem Weihnachtsmann-Pikachu, der dann auch weitaus stärker auf einmal auftauchte.
Der war ja nie der Hecke quasi. Aber das Partyhut-Ding haben wir eben noch gar keins gesehen.
Ja, ihr habt ja noch ein paar Tage.
Ja, Gott sei Dank. Ich dachte nämlich, es ist nur am 27. Da war da schon leicht panisch, wenn ich dann sehr gefreut und dachte, dass es doch nicht so ist.
Dachte ich auch. Aber also ich habe mich noch während des Tages eingelesen, dass es eben nicht so ist. Und bin dann beruhigter in die nächsten Tage gegangen.
Genau, ja.
Gab es noch weitere Neuigkeiten?
Ja, es soll heuer 3 große Updates geben. Nichts näher spezifiziertes, wie es aussieht. Dürfte irgendwie nächsten Monat spätestens dann diese Koop-Geschichte rausfallen. Das habe ich heute immer noch gelesen. Und wir haben in den Shownotes noch einen Link dazu, was für Pokémon es wo regional bedingt gibt, weil es hieß immer wieder, es gibt ein paar Pokémon auf manchen Kontinenten und Anführungsstrichen nicht. Und da gibt es halt auch so eine Liste dazu, wenn das jemand mag.
Gut, aber es sind ja jetzt keine großen Neuigkeiten. Im Endeffekt ist es ja relativ bekannt. Aber was ich aber sagen wollte zu den Updates, das ist ja wirklich erst immer noch ein reines Gerücht. Das wird zwar auch hier in den Artikeln immer schön weitergetragen und immer schön vermischt mit der Rede beim Mobile World Congress vom Niantic-CEO. Aber letztendlich die 3 großen Updates, die wurden von einer Person auf einer Fanseite irgendwie erwähnt. Mhm. Ja, der hat ja gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass dieses Jahr diverse Updates passieren werden. Das hätte er auch letztes Jahr hätte sagen können, weil der wird da auch nie falsch mitliegen.
Das bleibt ja zu hoffen, dass es regelmäßig geupdatet wird, ja.
Naja, viele Leute jetzt aus der Nintendo-Richtung kommend hatten vielleicht nicht ganz unberechtigt die Angst, dass sie es irgendwann halt mal fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und da einfach gar nichts mehr passiert. Etwas, worin Nintendo auf ihren eigenen Plattformen sonst ganz gut drinnen ist. Und zumindest die Angst dürfte man anscheinend nicht haben müssen. Das finde ich schon mal relativ positiv. Ich glaube, vielmehr eben, wie auch schon gesagt, kann man da halt auch nicht rauslesen. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass es jetzt im Sterben lassen ruhig.
Genau, und vergessen wir eben, dass es eben nicht Nintendo, sondern auch die
Pokémon Company.
Genau.
Und die wollen halt auch ihr Geld weiterdrucken.
Genau. Ich glaube, auf der anderen Seite, weil Achim gerade richtig sagte, das ist ja nicht Nintendo. Ich glaube, da kommt Nintendo aber noch ganz stark dazu. Und ich glaube nach wie vor, dass das alles ein langer, großer Plan ist. Weil die Switch kommt da jetzt raus und mit der könntest du ja auch supergeil Pokémon Go oder irgendwas in der Art zumindest machen, weil das Ding ist ja voll portabel, ne?
Wir werden sehen. Es soll ja ankommen bald. Kann sich nur noch um Stunden halten. Auch etwas Großes ist aktuell in San Francisco. Jan.
Ja, nur eine kleine News, wenn wir schon eben heute die große Veranstaltungsecke hatten und man von der MVC diese Woche extrem viel gehört hat. Eine andere Veranstaltung war leider auch die Woche und die ist durch die MVC vor allem im österreichischen Raum ein bisschen runtergegangen. Die GDC war diese Woche in San Francisco, die Game Developers Conference, für Spiele und Spieleentwicklung wahrscheinlich so ziemlich die wichtigste Messe, also zumindest vor allem für Entwicklung. sage ich jetzt einfach nur so, weil für Leute, die sich in die Richtung interessieren oder generell so ein bisschen Richtung Technologie dahinter interessieren, reinschauen, die haben auch alles, was sie irgendwie machen, Vordringen und sowas offen. Ähnlich wie die MWC, wenn Apple sowas veranstaltet. Ist unheimlich spannend, da geht es unheimlich viel um das Thema Technik und das ist ja auch Hochtechnik unter Anführungsstrichen nach wie vor. Da geht es auch sehr viel um VR und AR und all diese Themen. Kann man mal reingucken, gibt es extrem viele Videos und irgendwie Aufzeichnungen und ja, alles. War wieder recht spannend, die GDC Awards sind auch wieder vergeben worden, das sind eigentlich, glaube ich, so die wichtigsten Awards für Videospiele. Dazu dann aber mehr in den nächsten Games-Folgen sicher.
Der israelische Webbaukastenanbieter, Achim, ist immer wieder mal ein Thema bei uns. Die haben wieder mal ein bisschen eingekauft.
Ja, ihr habt das ja in der Vorbesprechung schon gesagt. Haben die viel gekauft? Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Die haben sich so ein paar kleinere und größere Webbaukasten dazu gekauft.
Okay, das ist jetzt auch nicht so mein Interessensgebiet, Webbaukästen.
Meins auch nicht, aber der Hersteller hatten wir schon das eine oder andere Mal. Wir hatten eigentlich den größten Lacher in einem Geek Talk, hatten wir ja damals, als du in New York warst. Ich glaube, das war, als du nach Hause flogst von Austin, oder?
Nein, das war, als ich bei der The Next Web Konferenz war.
The Next Web. Stimmt. Und da warst du ja bei Wix zu Hause oder in ihrem Cowork. Nee, wie war das? In einem Cowork, das eine Wix-Lounge hat.
So. Genau, in der Wix-Lounge. Und also das ist halt so ein Coworking-Space. Und wenn man selber Wix-Kunde ist, oder auch Wixer, wie man dann gerne sagt, dann kann man da jederzeit reinkommen und sich da einen Schreibtisch schnappen und arbeiten.
Und die haben sich eben DeviantArt gekauft? DeviantArt, so rum? Ja, und was ist das genau?
Ich würde jetzt mal fast sagen, die Grafiksammlung schlechthin, oder? Also wo halt irgendwie Grafiker und Designer und Co. irgendwie Zeugs veröffentlichen. Ich mag DeviantArt eigentlich sehr gerne. Ich hole mir doch immer wieder Wallpaper und wirklich Grafiken und da und dort und hier und dort. Nur was mich wirklich großartig verwundert, was macht Wix mit DeviantArt? Wofür? Es ist mir noch unklar. Und ich habe ein bisschen Angst.
Also ich habe DeviantArt früher auch immer gerne genutzt und gemocht und die sind bei mir einfach auch komplett vom Radar runtergefallen. Also ich gefühlt, jetzt mal auch mal von meinem eigenen Interesse abgesehen, waren die halt früher, weiß ich nicht, weitaus mehr präsent und aktiv und das kenne ich halt auch so aus meinem kreativen Umfeld, dass du viel öfter auch mal Hinweise da zu DeviantArt bekommen hast, was jetzt gar nicht mehr so ist. Oder ist das jetzt nur ein Gefühl von mir? Oder seht ihr das anders?
Ich für meinen Teil kann da nicht groß mitreden, da mich das immer nur gestreift hat.
Ich lande schon immer wieder noch relativ häufig. Also ich würde sagen, ich bin einmal die Woche auf die Hühnerart in irgendeiner einen oder anderen Form.
Okay, ich glaube, ich bin einmal im halben Jahr drauf mittlerweile. Früher war ich dann auch alle paar Tage.
Wobei mittlerweile haben die wesentlich mehr so Richtung Designressourcen, als sie es früher hatten und wesentlich weniger an Bildmaterial. Also mittlerweile kriegst du viel so Icon-Zeugs und solche Sachen dort und wesentlich weniger irgendwie an guten Bildern oder Hintergrund oder sowas. Das war ja früher, glaube ich, eher so mal der Hauptding.
Ja, aber ansonsten bin ich bei dir. Ich sehe da jetzt auch nicht gerade irgendwie die große Synergie, warum man die kauft. Andererseits traue ich denen zu, dass die abgewichster sind, als wir denken und sich Gedanken gemacht haben.
Also laut Artikel auf T3N dient das Ganze zur Markenbildung.
Ja, aber DeviantArt ist die viel größere Marke als Wix. Das ist ein Internet-Urgestein mehr oder minder. Ne?
Gut, den kennt aber keiner. Geh mal heute auf die Straße und spreche jemanden an, irgendwie der ein Tick jünger ist, die kennt DeviantArt nicht mehr, da bin ich mir total sicher.
Ich kann jetzt geradeaus, Achim hatte gesagt, so von wegen von der Straße, ich habe gestern ein Telefonat von meiner Schwester bekommen, die übernimmt jetzt ein Geschäft und will dazu eine Webseite machen und hat mich jetzt gefragt, wie sie das tun soll. Mein Bruder hat ihr zu Jimdo und zu Wix geraten und sie kannte zumindest den Namen Wix. DeviantArt wird sie wahrscheinlich nicht kennen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, in welchem Kontext kannte der Namen Wix, frage ich mich dann.
Sie kannte ihn, weil auf YouTube ganz viel Werbung von Wix kommt.
Okay, gut. Ja, das ist schon mal ein gutes Argument.
Stimmt. Ich verstehe es doch. Also, vor allem, was ich lustig finde, das ist halt auch eine Menge Kohle. Ich meine, 36 Millionen US-Dollar ist ja auch nicht wenig Geld, ne?
Die wichsen halt fleißig.
Den Wortspiel lese ich mich jetzt generell sicherlich nicht an. Aber also für das Geld wundert es mich einerseits und ich frage mich halt nach wie vor, was die machen. Aber ich hoffe, sie machen keinen Quatsch. sollen weiter vor sich dahin wichsen und dann ist mir alles egal. Solange Steven Hart nicht großartig angreifen und auch das Abo nicht großartig angreifen, ist mir alles wurscht.
Also ich glaube, die haben doch auch ordentliche Investments gekriegt, oder nicht?
Ja, ich glaube, Kohle
haben die genug. Auf dem Schirm hatte. Ja, von daher, die können noch lange kaufen. Da ist noch lange nichts ausgewichst.
Prall gefüllte Säcke. Wer nicht ganz so gefüllte Säcke hat oder noch nicht hat, ist Snap.
Auch da wäre ich mir nicht so sicher, ne? auf meinem Parallelbildschirm läuft hier seit knapp 4 Stunden übrigens hier der Live-Ticker mit. Mhm. Und ich verfolge den Kurs, weil ich ja auch noch plane, heute meine Order rauszujagen. Und die sind halt mit $17, also ist sehr nennwert gewesen, wo sie rausgegangen sind. Was ja schon überhalb der Schwelle war, die eigentlich geplant war. Es war $14 bis $16 geplant. $17 ist dann der Nennwert gewesen. Und gestartet sind sie dann halt mit $24.
Das ist nicht schlecht.
Und über den Tagverlauf, also es ist jetzt 12.30 Uhr New Yorker Zeit, also der halbe, sag mal so, der halbe Geschäftstag ist vorbei. Die sind nie tiefer gefallen als 23,50 und der Höchstkurs war 25,42. Und das ist halt plus, im Schnitt halt plus 46%.
Not bad. Gut, du wirst einsteigen, wenn oder sicher?
Ich steige sicher ein. Weil ich kaufe ja nicht kurzfristig, ich kaufe eh langfristig.
Genau, das haben wir ja schon vor 2-3 Wochen in der News-Folge gehabt.
Genau, aber jetzt sind sie, glaube ich, mit 33 Milliarden bewertet. Wenn ich mich das jetzt, also das habe ich jetzt nicht schnell durchgerechnet, das habe ich vorhin gelesen, als sie einmal bei, weiß nicht, mit 24 gestartet sind.
Nicht schlecht. Gratuliere, lieber Herr, da drüben.
Ja, und der Kollege Ethan Spiegel, der ist jetzt 4 Milliarden wert.
4 Milliarden.
Genau.
Wer ist das?
Der CEO.
Achso, das ist quasi sein eigenes Investment gewesen in Snap.
Nein, das, was er noch hat an Anteilen.
Hm. Meine ich ja, aber quasi sein Markt, also sein Firmenanteil sind 4 Milliarden.
Genau.
Nicht schlecht. Das ist relativ wenig, der hält nur so wenig.
Auf dem Papier. Ja gut, es sind 2 Co-Founder, ursprünglich waren es 3. Und ich meine, dann haben sie ja schon diverse Finanzierungsrunden durchgemacht.
Okay, weiß man, wie viel.
Und ich meine, wenn du überlegst, sie sind mit einer 23 Milliarden Bewertung an die Börse gegangen. Davon gehören 4 ihm.
Mhm, das ist ein Sechstel.
Genau, ist ein Sechstel. Das finde ich sogar noch relativ solide. Mhm. Wenn du überlegst, dass die halt mindestens 4 Finanzierungsrunden hatten, wenn ich mich recht entsinne, und ja keine kleinen Finanzierungsrunden.
Ja, halten es zu zweit wahrscheinlich noch 33%, das ist gar nicht so wenig. Ja. Weiß man, wie viel jetzt in Streubesitz geht, weißt du das?
Ich wusste es, ich habe es jetzt nicht scharf.
So Daumen mal Pi, Viertel, Hälfte?
Weniger, also nicht so viel.
Okay.
Also ich glaube, also lass mich nicht lügen, ich glaube, sie wollten 3 Milliarden aufnehmen damit, mit dem Börsengang.
Okay, das ist fast nichts. Und so oder so, Sperrminorität haben wir die beiden, ne? Das, glaube ich, hat auch schon
das sind eh alles Non-Voting Shares. Also jeder, der jetzt Aktien kauft, der hat kein Mitspracherecht.
Der kann nur mitverdienen, genau.
Oder mitverlieren.
Oder da wollte ich nicht hin, genau. Und hoffe es für dich auch nicht.
Und jetzt gerade, als wir gesprochen sind, ist er auf $25,85 hochgegangen. Das sind dann 52% knapp. Also heute plus 52%.
Für die Hörer, heute ist der 2. März. Es kann natürlich zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, schon überall in den Medien ganz anders heißen.
Genau. Also ich beziehe mich jetzt auf den 2. März 2017, 13.34 Uhr, New Yorker Zeit.
Gut, ich würde sagen, wir gehen vom Spiegel zu seinem liebsten Freund über. Da gibt es eigentlich nur einen kurzen Nachtrag. Die in der Facebook-Ecke, die App von Facebook auf dem Fernseher ist da. Ich habe sie nicht ausprobiert. Achim, glaube ich, auch nicht, oder?
Nee, da fehlt mir auch das Interesse. Oder na, der Interesse ist vielleicht sogar nur noch da. Aber der Grund fehlt mir.
Mir graust schon, das knapp 50-stellige Passwort auf dem Fernseher reinzutippen.
Okay, aber fair enough. Da gebe ich aber ja Apple die Schuld.
Ja, also du kannst ja über die iPhone-App eingeben. Da geht's einfacher.
Martin die Schuld.
Aber auch da, also muss nicht sein. Jan, du hast es ausprobiert?
Ja, ungefähr 3 Sekunden auf beiden Plattformen. Es ist das Fire TV da und es ist das Apple TV da und ich finde es fürchterlich. Und ich verstehe immer noch nicht warum, weil vor allem deswegen habe ich es ausprobiert, da ich mir es einfach nicht vorstellen konnte, wozu ich das brauche. Und sie haben mir es nach wie vor nicht beantwortet. Keine Sorge, ich weiß, was die Features sind, aber ich sehe darin kein Feature, weil diese Videos auf Facebook interessieren mich halt überhaupt nicht.
Also ich finde das relativ klar und auch sinnig. Das ist halt der Frontalangriff auf YouTube mittelfristig.
Das ist total gegen YouTube.
Die wollen halt nur Videocontent platzieren da. Also die wollen ja halt auch nicht, dass sie die Timeline durchliest und irgendein Krimskrams.
Dass einfach möglichst viele Views zusammenkommen, dass sie nachher mit dem, ja, dass sie den für den Werbungsmarkt attraktiver werden, ja.
Ist halt wieder so, Facebook will das Internet werden, quasi, ne?
Ist für viele nicht schon Facebook das Internet?
Ja, ich glaube, dass dieser Walled Garden mittlerweile so funktioniert, ja, und das geht halt nur nochmal einen Schritt mehr in die Richtung, ne?
Gehen wir in die Amazon-Ecke über. Und vielleicht mag der eine oder andere Hörer etwas zu der App sagen. Vielleicht hat es ja der eine oder andere installiert. Mal schauen. www.geektalk.ca, bei der 1517 geht das. Wir hatten es ja immer wieder als Thema, oder nee, zuerst steigen wir ein mit einem kleinen Follow-up. Anfragen zu einem Mordfall, Achim, wurden vor kurzem mal an Amazon gestartet. Ja. Das war zwar, glaube ich, ein Thema vom Jan.
Entschuldigung. Ja, da bin ich ja nur im Thema.
Ja, dann übergebe ich gleich dem Jan das Sprachrohr.
Ja, mehr oder minder kurzes Follow-up. In einem Mordfall wurde Amazon um Sprachdateien gebeten, die angeblich die Echo aufgezeichnet hat. Und Amazon hat sich jetzt Wochen später dazu entschieden, diese Sprachdateien nicht herauszugeben, beziehungsweise kam zumindest die Info jetzt heraus, dass sie nicht herausgeben werden. War ja eigentlich klar, ne? Also meine Meinung ist, dass es klar war. Aber ja, jetzt wissen wir zumindest, dass Amazon ihre Daten nicht hergibt, auch bei solchen Fällen nicht. Wobei ich fast mal so fair sein muss, gerade in dem Fall, glaube ich, hätte es wahrscheinlich jetzt keinen großen medialen Aufschrei gegeben, wenn sie es hergegeben hätten. Oder glaubt ihr, dass es den gegeben hätte?
Kommt drauf an, von wem?
Na, ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn es ein relativ klares Ding ist, ist es wahrscheinlich sogar eher eine gute Sache. Man kann es ja auch gut verkaufen. Ich glaube aber schon, dass es einen Aufschrei gegeben hätte, weil es ein Präzedenzfall ist.
Und zum einen oder anderen Klick hätte führen können.
Ja, in dem Fall hätte ich es, glaube ich, auch eben positiv sogar gefunden und hätte es ihnen wahrscheinlich sogar zugelassen, dass sie es eben gut verkaufen können, aber eben auch die Angst vieler Leute, die da auch eben gerade richtig sagt, sind sicher nicht unberechtigt. Das wäre halt ein Präzedenzfall gewesen. Das nächste Mal ist es dann nicht sowas, sondern irgendwie eine Abhörung von Terroristen, von Potenziellen, die schwarz, Islam oder sonst was sind. Gerade bei den Verrückten in Amerika weiß man halt nicht. Ja, wahrscheinlich ist es besser, dass sie es nicht tun. Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass es besser ist, dass sie es nicht tun, aber ja, wehren sich jetzt halt auch quasi gegen den Staat, ähnlich wie Apple damals mit San Bernardino.
Immer dieses Schießen gegen den lieben Herrn Trump.
Ja, was war in Schweden gestern?
Keine Ahnung, hab keinen Google Alert auf Schweden gesetzt.
Nee, war eine Anspielung auf Trump. Gehen wir weiter, Amazon.
Ich weiß schon. Achim, Amazon will nächstens, oder besser gesagt Alexa, will unterschiedliche Stimmen erkennen können. Was hat das damit auf sich?
Genau. Das macht halt auch absolut Sinn, denn, sag ich mal, in so einem normalen Haushalt, da hast du halt im Regelfall Mann, Frau, Kind, sag ich mal, so ein Familienhaushalt. Und wir hatten ja auch schon mal vor einem halben Jahr, glaube ich, oder so, oder kürzer, wo halt diverse Bestellungen auch ausgeführt wurden von Kindern.
Über die mit Alexa. Dem Puppenhaus.
Und ja, genau, das will man zum Beispiel auch damit verhindern. Also anhand der Stimme werden dann halt auch entsprechend die Dienste und vielleicht auch die Skills oder so überhaupt nur freigeschaltet. Hat man halt vorher konfiguriert. Und dann kann eben nicht jeder was bestellen oder meinetwegen nicht jeder die Heizung hochdrehen. Ich finde es auch ganz interessant, wenn zum Beispiel Gäste kommen, dass die halt auch nicht voll Zugriff haben, sondern halt, weiß nicht, da können sie vielleicht Musik auswählen, aber nicht unbedingt mein Licht steuern.
Licht, Heizung, was auch immer, genau, ja.
Live-Beispiel aus der Woche, weil ich habe den Artikel meistens gelesen mit irgendwie halt nicht einkaufen, ja? Aber ein anderes Beispiel aus der Woche. Montag kam die neue Folge Puerto Partida, dieses Podcast-Rollenspiel. Liebe Grüße an Johannes an der Stelle. Dort gibt es einen Charakter, der heißt Alexa. Der hat in dieser Folge mitgespielt. Das heißt, ungefähr 20 Mal kam das Wort Alexa in dieser Folge vor. Ich dachte, ich zuck aus. Wir haben die Folge laut gehört. Und jedes Mal hat Alexa nach zurückgequatscht, wenn dieser Charakter in der Folge vorkam. Ich meine, irgendwann war es dann witzig, aber gerade da habe ich mir gedacht, und jetzt verstehe ich, warum das Ding Stimmen lernen soll, weil in Zukunft reagiert das dann nicht mehr. Pro-Tipp für unsere nerdigen Zuhörer, stellt auf Computer um, das Ansprechwort eures Alexas quasi, also eures Echos, und schaut irgendwie Star Trek, TNG eignet sich da gut, weil da kommt irgendwie jede dritte Minute Computer. echt lustig, ja. Gerade da sieht man halt dann auch, warum du es nicht auf jedes Wort ansprechen sollst, weil es reagiert halt dann noch recht auf dem Fernseher.
Man sollte auch nicht, wenn man an der Sendung mit dem Titel Sprachassistenten, also eine Sonderfolge im Geek Talk schneidet, die Alexa laufen haben. Das funktioniert genauso. Jedes Mal beim Schneiden, wo wir Alexa erwähnt haben, ist sie angesprungen. Egal, welcher von euch gesprochen hat.
Gut, da hatte ich ja vorgewarnt, dass die Leute sich den lieber ausdrehen sollen.
Genau, das hätte der Schneiderling nur auch machen sollen. Oder beim Daily-Aufnehmen ist mir schon dreimal passiert, dass ich vergessen habe, da auf den Stummknopf drücken. Gibt es da eigentlich auch die Möglichkeit, das per Sprache zu aktivieren? Alexa, mach dich stumm oder sowas? Kann die das?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war so ein ähnliches Phänomen wie mit Apple Watch Flugmodus oder so. Ne?
Man könnte ja mal ausprobieren. Alexa, mach dich stumm.
Entschuldigung, das weiß ich nicht. Aber lass uns Freunde bleiben.
Ja,
oh. Hat nicht geklappt. Wollte sie nicht. Vielleicht muss man dazu ja ein Skill installieren. Da gibt es ja auch Neues bei den Skills. Was wird da neu unterstützt?
Ja, gibt's ein paar Sachen. Das ist ja jede Woche mehr größerer Hersteller, der es unterstützt wird, ist die Firma Netatmo, die diese Wetterstationen bauen, Temperatursensoren, mittlerweile Luftqualitätssensor. Ja, die kommen jetzt mehr oder minder in Alexa hinein. Wie, weiß ich noch nicht ganz. Muss ich mir jetzt am Wochenende mal angucken, weil ich hätte ja so, also wir haben, glaube ich, alle Netatmos, ne?
Nee.
Martin.
Die Wetterstation, ja. Konntest du das nicht schon länger, Netatmo? Oder ist jetzt einfach umfangreicher, die Integration?
In das Alexa?
Genau,
ja. Ich glaube nicht, dass sie das irgendwie konnte. Also zumindest habe ich es bisher nicht mitbekommen gehabt. Vielleicht war es doch so. Sie haben es aber zumindest die Woche auch nochmal extra groß gefeatured, Netatmo. Also, jo, mal gucken. Für die, die Todoist verwenden, Todoist ist jetzt ziemlich umfangreich integriert. Und ja, ich glaube, das war schon an neuen Skills quasi, die es die Woche mal so größer gefeatured gab.
Dann gibt's aber noch was aus dem Bereich Kundendienst-Support. Passt das in unsere Sonderfolge?
Ja, vielleicht auch in Zukunft dann bald. Die habe ich übrigens neulich gehört und habe mich sehr zäumelt darüber, fand ich sehr lustig, aber auch sehr positiv. Zurück zu Amazon und Alexa und Echo. Die wollen ihren Kundensupport quasi vielleicht mal eines Tages über Alexa quasi abwickeln lassen. Da sieht man halt dann wieder, wo die wirklich hinwollen. Ne?
Also den Zugang durch die Alexa zum ganzen Ökosystem von ihnen.
Naja, oder wo? Ja, auch quasi den Telefonsupport, dann, also dass du dann nicht irgendwie mit Karl mit indischem Akzent in irgendwo redest, sondern dass du quasi mit Alexa deine Support-Probleme direkt gleich klärst und das quasi jetzt nicht mehr der Typ am Telefon ist, sondern Alexa.
Ja, das ist doch dufte, nach meiner Erfahrung mit den Kollegen aus Indien. Ja, es ist wie es ist, ne? Also ich meine, ist ja nichts gegen den Inder an sich, aber halt der Inder an sich, der mit gebrochenem Deutsch seine Textblöcke vorliest oder mir schickt, dann würde ich lieber mit der Alexa sprechen, die sich zumindest mit künstlicher Intelligenz vielleicht zusammenreimt, was für mich das Beste als Lösung wäre.
In welche Richtung das es gehen könnte? Gehen wir rüber in die Microsoft-Ecke. Da haben wir heute ein vorangekündigtes Update, aktuell für Insider, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass man den Google-Kalender sowie die Kontakte neu auch in Outlook integrieren kann, Achim.
Am Mac.
Outlook am Mac, genau.
Genau. Google-Kalender und Google-Kontakte werden jetzt gerade getestet im Insider-Programm mit einer Integration in Outlook für Mac. Und wenn das alles rund läuft, dann wird es für alle freigeschaltet und ist, glaube ich, auch eine gute und sinnige Sache, da ja viele Leute durchaus den Google-Kalender nutzen und auch einige die Google-Kontakte.
Die Kontakte weniger, aber den Google-Kalender irgendwie hat mich jemand mal auf die Idee gebracht, dass ich den nutzen sollte. Habe ich lange bereut, aber unter anderem auch, weil man es nicht in Outlook integrieren kann. Jetzt werde ich Outlook nochmals neu in Angriff nehmen mit dem Update dann.
Kann an dieser Stelle schon sagen, klappt super. Also für mich, ich habe ihn in dieser Mac-Beta sowieso drinnen, muss ich ja zwangsweise wegen Touchbar-Zirkus. Und hey, klappt wirklich gut, kann man nicht schimpfen. Endlich haben sie es ja. Das hat ihnen ja lange gefehlt, auch auf Windows meiner Meinung nach.
Also für mich ist es jetzt eh nicht das Riesending, weil ich mache meine ganzen Kalender alle im Mac und im iOS, also im iCall früher, also jetzt Kalender ja nur. Und also ich benutze den iCall-Kalender von Apple gar nicht als Dienst, sondern nur halt die App und habe da meine ganzen diversen Google-Kalender drin und natürlich auch meinen Exchange-Kalender von Virado.
Ja, ich muss gestehen, ich habe Outlook auch nur als Testing drauf. Ich nutze AirMail für Mails und Fantastical für Kalender, respektive auch die normale Kalender-App. Aber ja, why ever sie es notwendig fanden, das da reinzubringen, vielleicht halt für die, die es wirklich nutzen müssen, warum auch immer.
Bei mir ist es relativ einfach. Ich habe auch iCall als Anzeige-App, aber ich möchte natürlich das Ganze auch auf dem Windows nutzen. Und da ging es ja auch nicht, dass man Google-Kalender integrieren kann. Und deshalb werde ich für mich Outlook nochmals ein bisschen genauer anschauen, weil ich ja immer noch auf der Apple-Mail-App bin und das immer noch mein einziger Grund ist, weshalb das Windows für mich gar nicht interessant ist, weil ich mit dem Outlook oder dem Windows-eigenen Mail-Client nicht zurechtgekommen bin bis anhin. Aber eben, ein weiteres Update, das in die richtige Richtung geht.
Nee, dann hast du es ja genauso wie ich. Ja. Es löst am Mac halt kein Problem, am Windows hat es ein Riesenproblem gelöst, das ist jetzt endlich unterstützen, ne?
Bevor ich unterbreche dann auch noch kurz, doch, also auch auf dem Mac, weil ich würde dann natürlich gerne Outlook auf Windows wie dann auch auf dem Mac nutzen, also dann auf beiden Systemen bei der gleichen Software sein.
Warne dich schon mal kurz vor, das Ding sieht nicht gleich aus. Gerade Outlook ist immer noch meiner Meinung nach ziemlich unterschiedlich. Wir dürfen nicht vergessen, früher war ja das sogar mal ein anderer Name, weil da hieß das ja noch Entourage, ne?
Aber das Outlook auf Windows 10 schaut bei mir ziemlich gleich aus wie das auf dem Mac.
Ich finde, das bedient sich immer noch ziemlich anders und ist für mich immer noch so ein bisschen mehr ein tolles Outlook, meinem Gefühl nach einfach.
Weil das ist ja Office 365 und da sind ja alle Apps auf allen Plattformen gleich, die gleichen Befehle und alles Mögliche.
Befehle, stimmt.
Aber man kann mich da korrigieren, ich bin zu wenig eben in diesem Outlook drin. Achim, du wolltest auch was sagen?
Also ich habe meine Firmen-Mail-Adresse auf Outlook am Mac eingerichtet und fühlt sich für mich total anders an als auf Windows. Das ist rein nur gefühlte Dinge, aber ich verwende es zumindest am Mac schon seit Jahren auch mit und ich bin immer noch der Meinung, es ist recht weit weg.
Wir haben ein paar Hörer, die darauf setzen, gerne als Kommentar, da bin ich gespannt. Achim, wir haben dich unterbrochen.
Ja, ich hatte aber nichts qualitativ Hochwertiges beizutragen, außer dass ich kein Windows-Problem habe. Generell.
Weil du es nicht nutzt.
Das.
Ja.
Gehen wir doch über in die Google-Ecke. Da geht was zu und was anderes auf. Wie sagt man so schön, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Was macht zu, Achim?
Ja, Spaces macht zu und Meet macht auf. Spaces habe ich nie benutzt. Hat das einer von euch benutzt?
Was war das nochmals?
Ja, Martin und ich haben es 3 Minuten getestet. Diese.
Aber ich habe es geöffnet und habe dich gesehen. War ja, das genau, das?
Ja, das ist dieses Mini-Board-Zeugs, Notiz-Gemeinsam, Verwaltungsding. Keine Ahnung.
Gut, Achim, was ist Meet? Lassen wir Spaces.
Gut, das ist zumindest eine einfache Erklärung. Meet ist Hangout. Hangout für Unternehmen. Also ja, das ist es halt. Da ist dir gar nicht so viel zu sagen. Es ist Hangout für Unternehmen. Ist dann wahrscheinlich einfach performanter und hat wahrscheinlich auch eine große Reliabilität und kann halt anstelle von 10 Hangout, kann glaube ich nur maximal 10 Teilnehmer haben, können die glaube ich 30 machen.
Gibt es sonst noch was Neues dazu, Jan?
Danke, nächster Schließungskandidat, bitte. Nein, mal Spaß beiseite. Nein, es kann nicht mehr. Es sieht mir so ein bisschen jetzt wieder Konterrichtung, Richtung Amazon und Slackers, die jetzt halt auch in die Richtung gehen. Hatten wir in den letzten Wochen auch immer wieder. Warum, frage ich mich sowieso. Und irgendwie ist deren Messaging, sonst das Konzept irgendwie gefühlt seit Google Wave ein bisschen gestört und funktioniert nicht. Jetzt haben wir Elo draußen.
Gibt's Duo noch?
Draußen. Genau, danke. Hangouts haben wir nicht ganz abgedreht, weil können wir ja nicht, obwohl das eigentlich ersetzt wird von Elo und Duo. Und ich glaube, dass das genau das Konzept ist. Elo und Duo ist es für privat, einmal Messaging, einmal Video. Und quasi Hangout dann für Business wird halt dann Meet werden quasi. Und ich glaube, Hangout lassen sie es halt einfach sterben. Oder ich weiß es nicht genau. Ja, aber irgendwie deren Messaging-Konzept verstehe ich bis heute nicht.
Das wird wahrscheinlich nie so schnell jemand verstehen. Der Google Assistant, Achim, kommt ja jetzt für diverse Androiden.
Nicht für diverse, also für Androiden des Typs Marshmallow oder 6.0. Und die bekommen den halt integriert, eine schöne Sache. Also ist nicht mehr der Pixel, der einzige Androide, der mit dem Assistenten um die herkommt. Und ja, ich finde es gut.
Halt eine Weiterentwicklung, der ersetzt ja, was ersetzt das Teil aktuell? Wie hieß das früher? Google Now, oder?
Genau. Also im Endeffekt wird es dann halt integriert sein, wie halt Siri in den iOS-Apple-Geräten, wird halt auf Android der Google-Assistent darunter liegen.
Also laut den neuesten Zahlen vom Developer Android.com, also da sammeln sie ja diese Zahlen, wie auf wie vielen Systemen Android drauf ist oder besser gesagt auf welchen Versionen Android drauf ist. Und Marshmallow ist auf 30,7% der Geräte. Nachher kommt ja 7.0 und das ist auf 0,9% der Geräte drauf. 7,1, was ja das aktuellst neueste ist, ist bei 0,3% der Geräte. Und Achim hat es ja heute in der Daily so schön gesagt, Siebener bekommen jetzt einige Geräte, aber in wenigen Wochen fällt ja dann schon die News, also die ersten Vorstellungen vom Achter raus. Im Oktober kommt es ja dann offiziell raus, das Achter.
Genau.
Schön war's da drüben bei Google. Gehen wir über zu einem kleinen Thema, was wir noch haben, aber ich denke, das gibt ein bisschen zu reden. One Password für einen Mac, da gibt's Neuigkeiten, Jan. Also die Ankündigung hatten wir ja schon gemacht, jetzt wurde es umgesetzt quasi.
Ich war derjenige, der im Vorgespräch schon gegähnt hat, aber ich moderiere euch mal gerne den Kampfring ein. Ja, One Password am Mac gibt es jetzt nicht mehr zum Direktkauf für Neukunden, sondern nur noch als Abo-Modell. Dafür gibt es dann aber auch die praktische, tolle, sensationelle Funktion, Passwörter mit anderen zu sharen. Ding, ding, Runde 1 ist eröffnet, Martin gegen Achim. Oder Martin und Achim gegen One Password.
Das denke ich auch. Ich glaube, das ist ein Fall. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht nicht unbedingt einer Meinung, aber jetzt nicht unbedingt.
Relativ ähnlicher.
Ja, mein Gott, Abo-Modell, ne? Ich meine, ich bin ja erstmal froh, dass erstmal Bestandskunden, für die ändert sich nichts. Damit bin ich schon mal erstmal raus. Die Frage ist ja dann eher, das hat Martin im Vorgespräch ja schon mal reingeschmissen, was ist mit dem nächsten großen Update?
Aktuell ist das 6.0 die Version. Und das ist ja auch schon jetzt sehr böses Halbwissen, 1,5 Jahre alt. Ein Jahr alt? Ich bin nicht mehr ganz sicher.
Das weiß ich nicht, aber der Punkt ist, jetzt mal eine ganz andere Frage und Richtung aufgemacht. Wofür brauche ich überhaupt noch ein Update? Ich meine, das hat jetzt wahrscheinlich schon 5 Features, die total unsinnig sind und 3 Features, die ich einfach persönlich nicht nutze. So, also, solange die mir das Ding jetzt nicht irgendwie mit einer Mordsicherheitslücke hier rumliegen lassen, bräuchte ich eigentlich auch gefühlt nicht auf eine Punkt-Release updaten.
Ich wüsste auch nicht, was ich für ein Feature aktuell vermissen täte. Genau, also ich bin stabil. Ich habe es ja außerhalb des App Stores gekauft. Da ist ja, muss man dazu sagen, ist ja nicht davon betroffen. Man kann es ja außerhalb des App Stores immer noch für einmalig Geld kaufen. Also diejenigen, die jetzt Angst haben und es eben nicht mehr über den Mac App Store in voller Version kaufen können, die können es außerhalb des App Stores noch für einmalig Geld kaufen. Ich wüsste auch nicht, welches Feature, das sie mir da nachreichen würden. Und ich würde ihnen schwer anraten, dass sie auch für die älteren Versionen nachher noch Updates bringen. Quasi, dass man dann nicht wirklich gezwungen wird, aufs Abo-Modell umzusteigen. Weil, ich mag ihnen das Geld gönnen und Softwareentwicklung braucht Zeit und Geld. Aber, ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime, ich habe so viele Streaming-Geschichten, Office in der Cloud, wo ich monatlich zahle, überall all dieses Zeugs. Ich mag da nicht plötzlich 30, 40 Dienste haben. Das kann es nicht sein.
Ja, ich sehe halt auch $3 im Monat auf, in Anführungsstrichen dann ja unendlich, als total ungerechtfertigt vom Preis. Und ich bin der Letzte, der hier irgendwie alles für 99 Cent haben will. Andererseits habe ich ein Passwort, glaube ich, auf 3 verschiedenen Plattformen gekauft. Also ich musste ja halb wissen, auf iOS musste ich ja auch nochmal extra zahlen.
Genau, ja.
Obwohl ich schon die große Version hatte. Dann habe ich
und halt vor allem, wir haben es damals noch gekauft, wo es richtig teuer war, Achim, auf iOS. Ja, mittlerweile ist es ja günstiger auf iOS zum Beispiel.
Und ich meine, die haben bestimmt von mir schon gefühlt in Richtung $100 bekommen.
Ich habe die Mac-App damals für über 60 gekauft. Ich habe sie dann nochmals kaufen müssen, weil die Lizenz offline abgelaufen ist. Ich habe es auf iOS gekauft und ich muss es noch auf einem zweiten Account kaufen. Also bei mir sind es deutlich über die 100, wenn nicht sogar über die 200 mittlerweile schon. Ja,
und am Ende des Tages ist es
und halt auf Windows noch.
Es ist halt ein blöder Passwortmanager. Also wenn ich jetzt überlege, das war auf Version 6, da frage ich mich, wie haben wir es überhaupt auf Version 6 geschafft? Weil am Ende des Tages, der macht er immer noch das Gleiche wie bei Version 1.
Außer eben so ein paar kleine Zusatzfeature, was eben aber die meisten leider nicht nutzen. Wie irgendwie, man kann ja sehen, Passwörter, die älter als 3 Jahre alt sind oder zwischen 1 und 3 Jahre alt sind. Und da wäre mal so ein Anreiz zum Passwörter.
Das ist ja echt, das sind ja aber auch
intelligente Listen.
Ja.
Das ist halt ein blöder Passwortmanager. Und ja, also da tue ich mich echt schwer.
Da schalte ich mich jetzt noch ganz kurz nochmal ein. Stichwort Abo. Ich zahle für meinen Passwortmanager schon lange Abo und habe damit auch überhaupt kein Problem, weil das sind $1 im Monat, also $12 im Jahr. Und habe mich damals dazu entschieden, weil ich genau nämlich der Meinung war, dass ich mir dachte, OnePassword kann mich mal, weil die sind extrem teuer. Da kann ich lange $1 im Monat zahlen dafür. Und dann auch wieder weg im Zweifelsfall, wenn was Besseres daherkommt, kam es nur ein bisschen nicht. Nur, ich finde den Preis irre und vor allem halt für Bestandskunden ist das ein Schlag ins Gesicht, wenn von Haus aus mein Geschäftsmodell ist, hey, $1 im Jahr, ja, okay, also ich habe mit
Nee, für Bestandskunden ist es ja noch vollkommen in Ordnung, weil sie sagen, Bestandskunden sind rausgenommen.
Ja, warte mal.
Genau, die entfallen ja, noch.
Ja, ja, und das noch ist jetzt von uns erstmal eine Spekulation, da muss man ja auch fair bleiben.
War aber bei allen Diensten, die auf Abo gegangen sind, allalong so oder so auch so. War bei, wir hatten dieses Tippsel-Programm, da geheißen die dann genauso.
Ja, aber da beachte dann auch die Nutzerschaft. Wenn da zu viele motzen, können die auch wieder zurückkrebsen. Und wenn wie Achim vorher gesagt hat, wenn da nicht zu viele oder nicht riesen super duper Feature reinkommt, wieso soll ich mir dann eine 7.0 kaufen? Das kann ich
sagen, weil sich die Betriebssysteme darunter ändern werden und irgendwann einmal wird das nur mehr auf dem und dem mit dem und dem laufen. Die Apps sind nach 2-3 Jahren immer irgendwann wieder überholt, weil Apple irgendwas deprecated, jetzt halt 32, 64 Bit, denen wird genauso wieder was einfallen, alte Auflösungen, schlechte Auflösungen, Transport-Layer-Geschichten, die jetzt wieder Einzug nehmen, also spätestens auf iOS wirst du irgendwann müssen und das eher früher als später, 100 Pro, nicht wegen denen, sondern wegen Apple.
Da habe ich ja auch jeweils wieder kaufen dürfen, wegen solchen Schritten. Und grundsätzlich auch kein Problem damit, wenn so alle 2-3 Jahre mal wieder etwas kommt und zu einem Update-Preis, aber nicht, eben, ich mag nicht so viele Abo-Geschichten haben, vor allem nicht bei so etwas.
Ja, das meine ich, aber in einem Jahr oder zwei wirst du wegen Apple-Features da mehr oder minder ins Abo gezwungen, womit ich jetzt nicht Apple einen Vorwurf machen will, aber all along wirst du als OnePassword-Kunde auf jeden Fall in dieses Abo gezwungen werden und das, ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird.
Nee, das stimmt ja nicht. Weil wie gesagt, das haben sie, sagen sie ja gar nicht, weil, das hat ja auch Martin gerade gesagt, du kannst ja immer noch jetzt außerhalb des App Stores Standalone kaufen.
Genau, und du musst ja bei Apple auch nicht updaten, also kannst du das System quasi da lassen, wo du es hast.
Ja gut, das ist ja einfach das da lassen, aber du kannst es ja noch separat kaufen, immer noch, Stand heute.
Warte mal,
die aktuellste Version.
Warte mal, hilf mir jetzt echt. Für iOS auch? Wie denn?
Nee, für iOS ja, nicht. Ich spreche jetzt vom Mac.
Habe ja gesagt, auf iOS werden sie dich irgendwann in dieses Abo so oder so hineinzwingen, weil dort ist auch die Plattform, wo sich zum schnellsten irgendwie Sachen deprecated werden und genau da wirst du halt dann gefangen werden. Und was bringst du, wenn du es auf iOS im Abo kaufst, hast du den Rest ja auch das Abo bekommen, oder?
Ja, also nach 2 Jahren schon rausfliegen, je nachdem wie große Nutzerschaft das sie haben, werden sie auch für ältere Geräte das noch weiter pflegen. Sie Spotify, die haben ja auch noch Spotify für iOS irgendwas im Angebot.
Naja, glaubst du wirklich, dass die dann noch Updates für die alte App bringen, weil Apple entscheidet, was abzudrehen?
Ich frage mich jetzt, was die da ändern, naja, weil
Apple kickt ja, das jetzt ist ja nur ein 10, Gefäß. 32-Bit-Apps. Das heißt, alles, was noch als 32-Bit-App ist, wird in Zukunft nicht mehr ausgeliefert werden dürfen. Das trifft jetzt Geräte, die 4 Jahre alt sind.
Das ist ein ganz großer Schritt.
Genau. Transport Layer Security wird der zweite große Schritt dieses Jahr sein, mit Schritten, die kommen jetzt immer schneller. Alle Apps, die keinen HTTPS sprechen, fliegen. Ist der zweite Schritt heuer. Der hätte schon am 1.1. sein sollen, wurde jetzt verschoben auf, weiß man nicht. Aber der wird sicher auch noch heuer kommen. Das werden sie halt auf der WWDC dann das nächste finale Datum ankündigen. Das wäre schon ein zweiter großer Cut wieder.
Ja gut, aber OnePassword, wenn das nicht HTTPS ist, dann...
Ja, nee, aber ich sage, diese Cuts werden halt immer größer. Und ich glaube nicht, dass die alte updaten, dass die bei diesen Cuts noch mitspielen und damit zwingen sie sich halt irgendwann in dieses Abo hinein. Komm mal, was wolle. Auf iOS.
Ja, aber eben, dann sprechen wir wieder von in den nächsten 2-3 Jahren irgendwo. Weil der Wechsel von 32 auf 64-Bit haben sie bei der OnePassword 3 schon durchgemacht. Sehe ich gerade in der Release Notes.
Ja, ja.
Also sie sind
bin ich alles bei dir.
Auf dem sicheren
Stabilen. Ich habe einfach die Woche auch häufig in irgendwelchen Communities oder halt in unserer Community bei Apfeltalk, kann ich sie sagen, also wurscht von vielen Usern gelesen. Ah, das verwende ich jetzt halt noch 10 Jahre und kaufe separat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Über 2-3, allalong wird jeder in dem Abo landen, wenn er dort bleiben will oder halt woanders hingehen. Ja.
Oder dann halt die Richtung gehen. Ja. Ja.
Früher war alles einfacher, als man noch ABC123 als Passwort genommen hat.
Oder Passwort.
Und das für alle Accounts, ne?
Mindestens, ja. Also, warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Oh, Stichwort Sicherheit, wenn wir schon einen Live-Podcast hier quasi haben. Leute, auf PlayStation Network dürfte wieder was rumgehen. Ich bin das erste Mal die Woche gehackt worden. Also an die Hörer da draußen, ändert vielleicht mal euer PlayStation Network Passwort. Das ist übel.
Haben wir noch was aus der Apple-Ecke? Sonst habe ich noch einen kleinen Nachtrag, den ich nachbringen darf.
Nope.
Ich habe ja vorher von dem NetAtmos-Skill gesprochen, Jan, von wegen, also der kommt, der ist neu gekommen von NetAtmo, das ist richtig, die haben zwei Skills, einen für die Wettergeschichte und einen für die Energy-Geschichte, also Temperaturregulierung und solche Geschichten, die haben ja auch Geräte dafür. Es gab aber bis anhin von einem Hans J. Schröder einen Skill, das beides konnte schon, nicht offiziell von NetAtmo. Deshalb hatte ich das auf meiner Alexa schon drauf.
Ich habe den offiziellen gerade installiert, nebenbei übrigens, geht gut. Und mal so als kleiner Live-Test quasi.
Also die Wetterstation genommen.
Die Wetterstation genommen,
ja. Energieding hast du. Ja, gut. Ja, also eben, ich habe das andere drauf und das hat bis jetzt auch immer funktioniert. Mal schauen, ob ich dann noch wechseln werde oder wie auch immer. Tja, Achim, vielen herzlichen Dank.
Ja. Sehr gerne und auch vielen Dank an dich und an den Jan.
Ja, vielen Dank an euch beide, vielen Dank an die Hörer. Schön, die MVC-Woche mit euch zu besprechen. Nächste Woche gibt es dann ein neues Live und eine Folge ohne mich, was ich so mitbekommen habe.
Nächste Woche werden wir auf jeden Fall, wenn alles klappt, Achim, zwei Kontinenten-Podcast betreiben.
Genau, zur Abwechslung, wie in jedem Jahr fast, oder aus Tradition, schalte ich mich aus Austin rein.
Gibt es da auch Wix-Lounges?
Nee, ich habe halt witzigerweise auch heute mich durch die ganzen Lounges durchgearbeitet und reserviert für mich und es gibt keine Wix-Lounge.
Keine. Gut, dann sind die Lachmuskeln schon mal gestärkt. In diesem Sinne, wenn ihr Kommentare habt, liebe Hörer, zu einzelnen Themen wie der MWC, zu Alexa oder was auch immer, One Password, das würde uns natürlich auch wundernehmen, wie ihr darüber denkt. Gerne auf www.geektalk.ch zu der 1517 und je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir gleich ein Thema weiter. Amazon Alexa als was?
Als Motomod.
Hört mehr Geek Talk.